SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Christian Haug. Der Rahmen muss stimmen. Und US-Präsident Trump schätzt ein gediegenes Ambiente, am besten mit viel Blattgold an den Wänden. Im Schloss von Versailles gibt es davon jede Menge, sogar mehr als in Mar-a-Lago. Deshalb hat Trump die Absichtserklärung für sein Abkommen mit dem Iran gestern am späten Abend spontan in Versailles unterzeichnet und damit viele überrascht, denn eigentlich sollte es erst morgen in Genf unterschrieben werden. Das iranische Regime lobt das Abkommen jedenfalls in den höchsten Tönen, Trump selbstverständlich auch. Fachleute dagegen sind skeptisch. Die Nahostexpertin Christine Hellberg sagt im SWR:
Dieses Abkommen ist tatsächlich ein Desaster, glaube ich, aus US-amerikanischer Sicht. Man hat sehr viel Geld investiert in einen Krieg, der am Ende mit einem Ergebnis jetzt vorerst endet, das ja keines der Ziele erreicht hat. Also das iranische Regime bleibt an der Macht, ist gestärkt, richtet so viele Menschen hin im Iran wie noch nie zuvor. Es hat kaum Zugeständnisse gemacht bisher. Das Einzige ist, dass man die Straße von Hormuz wieder öffnet. Aber dieser Seeweg war ja offen, bevor der Krieg begann, Ende Februar. Und man hat nur wiederholt, dass man ja überhaupt gar keine Atomwaffen haben möchte. Das ist genau die Position dieses Regimes seit Jahrzehnten.
Ähnlich wie die Nahostexpertin Christine Hellberg bewerten das viele Fachleute und internationale Politiker, sogar einige Abgeordnete aus Trumps republikanischer Partei. Gleichzeitig ist in der Trump-Regierung der Ärger über manche NATO-Partner immer noch groß. Vor dem Verteidigungsministertreffen in Brüssel hat sich US-Kriegsminister Hegseth am Vormittag noch einmal über Länder wie Spanien beklagt, die US-Flugzeugen für den Irankrieg Überflugsrechte verweigert hatten. Aber auch die Bundesregierung bekam ihr Fett weg, wenn sie auch nicht namentlich genannt wurde.
Some of NATO's largest economies. Some of our richest countries.
Einige der größten Volkswirtschaften in der NATO, einige der reichsten Länder, Verbündete, die am liebsten über die regelbasierte internationale Ordnung sprechen und über den Zusammenschluss von Mittelmächten, scheinen immer noch zu denken, das sei die Ära des Trittbrettfahrens. Das ist nicht das, was der Präsident oder Amerika von dieser Allianz erwarten. Ich kündige heute eine 6-monatige Prüfung der Truppenstärke in Europa durch das Kriegsministerium an. Es könnten auch weniger sein. Nennen wir es die NATO 3.0-Prüfung.
Eine unverhohlene Drohung mit einem Abzug von US-Truppen aus Europa oder zumindest aus Deutschland. Unter anderem wollte die Trump-Regierung, dass die NATO schon viel früher Kriegsschiffe schickt, um die Straße von Hormuz abzusichern. Soweit ist es aus Sicht der Bundesregierung zwar immer noch nicht, aber das Minenjagdboot Fulda und der Tender Mosel seien jetzt unterwegs in die Region, sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius am Vormittag in Brüssel.
Wir wollen, wenn es gefordert ist und Realität wird, schnell handlungsfähig und vor allen Dingen schnell dann in der Straße von Hormuz sein. Daher werden unsere beiden Schiffe auch von autonomen Systemen begleitet, von Minentauchern und Vessel Protection Teams. Derzeit sind sie also auf dem Weg ins Rote Meer mit dem Ziel Djibouti. Dafür braucht es kein Mandat des Deutschen Bundestages. Das wird abgedeckt über das Mandat EUNAVFOR ASPIDES. Wenn es dann weitergehen sollte, wenn die Bedingungen geklärt sind, dann werden wir auf den Bundestag zugehen und um ein Bundestagsmandat werben. Wann und ob es soweit kommt, ist allerdings noch offen. Wir brauchen für die Straße von Hormuz, das haben wir immer wieder betont, einen klaren internationalen völkerrechtlichen Rahmen.
Da war es wieder das Völkerrecht, von dem man in der Trump-Regierung so genervt ist. Die Gespräche in Brüssel könnten also nicht ganz einfach werden. In Brüssel kommen am Abend auch die Staats- und Regierungschefs der EU zusammen. Einige von ihnen haben sich ja gerade erst beim G7-Gipfel in Evian gesehen. Aber auch in großer Runde haben sie viel zu besprechen. Einzelheiten von unserem EU-Korrespondenten Jean-Marie Magro.
Auch der ukrainische Präsident Zelensky soll anreisen. Denn ganz oben auf der Tagesordnung steht weiterhin die Unterstützung des von Russland angegriffenen Landes. Es soll über ein 21. Sanktionspaket gegen Russland und auch über künftige EU-Beitritte der Westbalkanstaaten, Moldau und eben der Ukraine beraten werden. Zuletzt hatte sich Bundeskanzler Merz dafür ausgesprochen, die Ukraine als assoziiertes Mitglied in die Union aufzunehmen. Das wäre eine Art Mitgliedschaft light. Zu Beginn der Woche hatte US-Präsident Trump beim G7-Gipfel in Evian erklärt, Sanktionen gegen Russland wie einen Ölpreisdeckel wieder einzusetzen und Waffen an die Ukraine liefern zu wollen. Auf dem Gipfel werden die Staats- und Regierungschefs darüber diskutieren, welche Rolle der EU bei einer möglichen Räumung der Straße von Hormuz zukommen könnte. Auch der Umgang mit China sowie der zukünftige EU-Haushalt stehen auf der vollen Tagesordnung.
Viele Kommunalpolitikerinnen und Politiker erleben Hass und Hetze, werden beschimpft, bedroht oder sogar angegriffen. Vor rund 2 Jahren wurde für sie eine bundesweite Anlaufstelle eingerichtet, an die sie solche Vorfälle melden und sich beraten lassen können. Jetzt hat das Bundesinnenministerium Bilanz gezogen. Das Angebot werde rege genutzt. Aus Berlin berichtet Jan Zimmermann.
320 bedrohte Kommunalpolitiker haben sich bisher bei der bundesweiten Anlaufstelle beraten lassen. Das sind im Schnitt über 14 Ratsuchende pro Monat, meldet das Bundesinnenministerium. Dabei gehe es vor allem um Beleidigungen, üble Nachrede und Verleumdungen. Die meisten betroffenen Kommunalpolitiker melden sich nicht gleich beim ersten Vorfall bei der sogenannten starken Stelle, wie die Hotline heißt. Laut Innenministerium handelt es sich oft um eskalierte Konflikte mit einer längeren Vorgeschichte. Die vor etwa 2 Jahren eingerichtete Beratungsstelle hilft bei straf- oder zivilrechtlichen Fragen. Darüber hinaus werden die Betroffenen an spezialisierte Anlaufstellen bei Polizei und Justiz vermittelt. Im vergangenen Jahr war die Zahl der Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger gegenüber 2024 zwar leicht zurückgegangen, aber mit fast 5.800 Fällen immer noch höher als in früheren Jahren. Zu den häufigsten Delikten zählen Beleidigungen, Sachbeschädigungen, Nötigungen und Bedrohungen. In 85 Fällen wurden im vergangenen Jahr Amts- und Mandatsträger Opfer von Gewalt.
Fokus Südwest.
Das südbadische Lörrach wird Ende des Monats Amtssitz des Bundespräsidenten. Zumindest vorübergehend. Frank-Walter Steinmeier wird dann seinen Amtssitz 3 Tage lang von Berlin nach Lörrach verlegen. Der Bundespräsident wird im Hotel Hochhaus Stadt Lörrach residieren und viele Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern führen. Südbaden-Reporter Matthias Zeller.
3 Tage lang darf sich Lörrach ein bisschen wie die Bundeshauptstadt fühlen. Denn der Bundespräsident erledigt dann seine Amtsgeschäfte in der Südwestecke Deutschlands, bringt sogar seine Flagge mit und trifft sich mit vielen Bürgerinnen und Bürgern. Die Aktion, die sich Ortszeit Deutschland nennt, soll dem Dialog dienen. Dazu wird der Bundespräsident in Lörrach mit Firmenmitarbeitern sprechen, Jugendräte treffen und Senioren bei einem Mittagstisch das Essen ausgeben. Auf dem Programm steht auch ein Besuch in Lörrachs Schweizer Nachbargemeinde Rien im Kunstmuseum der Fondation Bayerler. Vor dem Rückflug möchte sich Frank-Walter Steinmeier in Lörrach noch mit Ministerpräsident Cem Özdemir treffen.
Der 6-jährige Junge, der gestern in Tübingen vermisst gemeldet worden ist, ist wieder aufgetaucht. Einzelheiten von unserer Reporterin Mia Zundel.
Der 6-jährige hatte gestern in der Mittagszeit die Wohnung seiner Eltern verlassen. Am Abend wurde er noch im Tübinger Volksgarten mit seinem Fahrrad gesehen. Die ganze Nacht über war er verschwunden. Die Polizei hat ihn mit Suchhunden und einem Hubschrauber gesucht. Heute Morgen ist er wohlbehalten in Stuttgart aufgetaucht. Hinweise darauf, dass ihn jemand mitgenommen hat, gebe es nicht, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Womöglich sei er mit dem Zug nach Stuttgart gefahren. Laut Bundeskriminalamt ist die Aufklärungsquote bei vermisst gemeldeten Kindern und Jugendlichen besonders hoch. Demnach werden 98% der vermissten Kinder wiedergefunden.
Und noch eine gute Nachricht. Der Verband der süddeutschen Spargel- und Erdbeeranbauern ist mit der diesjährigen Spargelernte im Großen und Ganzen zufrieden. Michael Zapf hat einen Spargelhof im südpfälzischen Kandel.
Also wir sind jetzt in den letzten Zügen von der Spargelsaison diese Woche und wir sind bis jetzt sehr zufrieden mit der Menge und mit der Qualität, was rausgekommen ist bis jetzt. Der Wuchs war dieses Jahr ein bisschen besser durch den kalten, optimalen Winter. Das hat dem Spargel sehr gut getan und dadurch war der Ernteaufwuchs sehr gut.
Und sonst so?
Die nächste Hitzewelle ist da. Heute bekommen wir an vielen Orten im Südwesten schon über 30, örtlich sogar bis zu 35 Grad. Und auch danach bleibt es heiß. Unsere Reporterin hat sich bei Jugendlichen in Mannheim umgehört, wie die sich am liebsten abkühlen.
Am besten ist ja immer noch, mit den Freunden in den See zu springen. Schöne Abkühlung, schön erfrischend, das ist immer toll. ins Schwimmbad gehen oder Eis essen, wäre auch gut.
Im Garten mit dem Rasensprenkler uns nass machen oder mit dem Schlauch, auch gerne mal.
Ich würde mich mit einem Erfrischungsgetränk in den Schatten setzen, dass ich die Hitze genießen kann, aber trotzdem nicht so sehr schwitze.
Tatsächlich stellen wir uns oft vor den Sprinkler, damit wir uns einfach ein bisschen abkühlen können. Das ist sehr lustig.
Am besten ist natürlich immer die Wasserbombenschlacht mit den Freunden. Das ist immer am lustigsten. Oder halt mit so Wasserspritzpistolen. Das macht immer unfassbar viel Spaß und kann man auch als Teenager machen, muss man nicht als Kinder machen. Und das ist einfach wunderbar gegen die Hitze.
Und auch Ihnen einen möglichst kühlen Donnerstag.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.